Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Nach dem Bombenalarm wegen eines verdächtigen Koffers in Namibia hat Bundesinnenminister de Maizière heute Entwarnung gegeben. Er sagte in Hamburg, es habe sich um eine Attrappe gehandelt, wie sie normalerweise für die Überprüfung von Sicherheitskontrollen benutzt werde. Der Fund wirft weiter viele Fragen auf. Unklar ist vor allem, wer den Koffer im Flughafen von Windhoek abgestellt hat. Dort war zuvor Gepäck für einen Flug nach München gelagert worden.
Der Flughafen in Windhoek am Tag danach. Die Gepäckabfertigung läuft wieder normal. Die Warnungen, ein Fehlalarm. Experten des Bundeskriminalamtes haben vor Ort das verdächtige Gepäckstück untersucht.
Das Ergebnis ist, es handelt sich bei diesem Gepäckstück um einen sogenannten Realtestkoffer einer Firma aus den USA.
Heute nun die Gewissheit, kein Sprengstoff im Koffer, so der Minister bei der Pressekonferenz der Innenminister in Hamburg. Doch wer die Attrappe platziert hat, wann und an wen der Testkoffer verkauft wurde, mehr Fragen als Antworten.
Wenn Sie jetzt, was diesen Koffer angeht, viele Fragen stellen, so gehen Sie mal davon aus, dass ich diese Fragen auch stelle und dass ich alles daran setzen werde, dass diese Fragen beantwortet werden. Aber ich halte hier auch keine Information, die mir vorliegt, zurück.
Der Innenminister will nicht einmal ausschließen, dass die deutschen Sicherheitsbehörden selbst die Attrappe in Windhoek platziert haben.
Ob das deutsche Sicherheitsbehörden selbst gemacht haben, so halte ich das für sehr unwahrscheinlich. Aber auch das wird Gegenstand von Ermittlungen sein, selbstverständlich.
Jetzt versucht der Bundesinnenminister und die Sicherheitsbehörden nachzuvollziehen, über welche Wege der verdächtige Koffer von den USA nach Namibia gelangte.
Die NATO will auf ihrem Gipfel in Lissabon eine neue Strategie für das Militärbündnis beschließen. Die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten beraten heute Abend über letzte Details des Konzepts, mit dem die Allianz auf neue Bedrohungen wie den Terrorismus reagieren will. Bei dem zweitägigen Treffen stehen noch weitere gewichtige Themen auf dem Programm, angefangen vom Afghanistan-Einsatz bis zum geplanten Raketenabwehrschild.
Als historisch soll dieser Gipfel der NATO in die Geschichte eingehen. Davon ist Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen überzeugt. Denn spätestens morgen wollen die Alliierten sich auf eine neue gemeinsame Strategie einigen. Auf diesem Gipfel in Lissabon werden wir die NATO neu starten. Wir werden die neue Version 3.0 einführen. Es wird eine Allianz werden, die in der Lage ist, den Bedrohungen des 21. Jahrhunderts zu begegnen. Kern der NATO wird die gemeinsame Verteidigung bleiben, sollte ein Mitgliedsland angegriffen werden. Doch die NATO muss sich gegen neue Bedrohungen wappnen. Cyberangriffe, Terroranschläge, Massenvernichtungswaffen. Die NATO hat nicht zuletzt bei ihrem Krieg in Afghanistan gesehen, dass sie an Grenzen stößt. Mit Waffen allein lassen sich keine Konflikte lösen, das hat die NATO eingesehen. Stattdessen muss sie zivile Aufbauarbeit unterstützen und sie will vernetzter arbeiten, zusammen mit anderen internationalen Organisationen. Sie will ihre Partnerschaften ausdehnen, insbesondere mit Russland. Der einstige Feind wurde eingeladen, ein Raketenabwehrschild in Europa mit aufzubauen.
Ich wünsche mir, dass Russland so weit wie das möglich ist, dort mit einbezogen wird. Es könnte eine qualitativ neue Phase der Kooperation zwischen der NATO und Russland geben. Es ist ein gutes Zeichen, dass der russische Präsident nach Lissabon kommt.
Und Deutschland sieht mit dem neuen Raketenschutzschild die Chance zur atomaren Abrüstung. Bis zuletzt wurde über diesen Punkt mit Frankreich gestritten, das an einer eigenen Atomstreitmacht festhalten will. Beim Abendessen, das gleich beginnt, wollen die Alliierten die letzten Unstimmigkeiten aus dem Weg räumen. Festschreiben will man, dass atomare Waffen auf lange Sicht abgeschafft werden. Doch erst wenn die atomare Bedrohung durch Drittstaaten nicht mehr existiert, das ist ein Ziel, das herklingt, aber das selbst auf lange Sicht noch unrealistisch ist.
Gut integrierte ausländische Jugendliche sollen nach den Vorstellungen der Innenminister ein eigenständiges Bleiberecht erhalten, unabhängig vom Status ihrer Eltern. Die Innenministerkonferenz in Hamburg forderte den Bund auf, eine entsprechende einheitliche Regelung zu schaffen. Bisher gilt, dass minderjährige Kinder mitgehen müssen, wenn ihre Eltern abgeschoben werden, auch wenn sie noch zur Schule gehen und sich gut eingelebt haben.
Sie soll zurück in ein Land, das sie kaum kennt. Denn die Eltern von Vian Micho sind vor knapp 10 Jahren aus Syrien nach Deutschland geflohen. Dieses Jahr kam die Aufforderung zur Ausreise. Dabei macht sie gerade ihren Realschulabschluss. Seit 3 Jahren ist sie Klassensprecherin.
Wenn man schon so lange hier lebt und ich weiß nicht, ich hatte auch sofort Angst um meinen Vater und meine Brüder. Und wir fühlen uns hier zu Hause und sonst nirgendwo.
Der Beschluss der Innenminister in Hamburg, er könnte die Situation vieler geduldeter Jugendlicher komplett verändern.
Es soll damit ein Zeichen gesetzt werden, dass diejenigen Jugendlichen, die sich anstrengen, die hier gut integriert sind, die eine Perspektive haben, dass sie auch ihren Lebensunterhalt hier selber sichern können, dass sie aus dem Duldungsstatus heraus eine sichere Bleibeperspektive bekommen.
Als einen Durchbruch wertet dies die Ministerrunde. Das geplante Bleiberecht soll zunächst jedoch nur für Jugendliche gelten.
Die Eltern werden natürlich, solange das Kinder sind und solange die noch nicht erwachsen sind, auch hier bleiben dürfen. Im Anschluss daran, wenn die Kinder erwachsen sind, dann müssen die Eltern sich selber integriert haben. Andernfalls kann man denen dann keine weitere Perspektive bieten.
Über die genauen Aufenthaltsbedingungen für Jugendliche wie Vian Micho muss sich jetzt der Bundestag Gedanken machen. Für abschiebegefährdete Jugendliche immerhin ein Hoffnungsschimmer.
Die Regierungskoalition tritt bei der geplanten Reform des Steuerrechts auf der Stelle. Bis in die vergangene Nacht hinein hatte der Koalitionsausschuss von Union und FDP mehrere Stunden beraten, unter anderem über Änderungen bei der Gewerbe- und der Mehrwertsteuer. Einen Durchbruch gab es aber nicht. Viele Projekte wurden vertagt.
Der Regierungssprecher bemühte sich redlich, den Eindruck zu vermeiden, beim gestrigen Koalitionsausschuss habe es kaum Ergebnisse gegeben.
Es wurden Entscheidungen vorbereitet, die dann zum Teil sehr zeitnah folgen werden.
Doch trotz 4-stündiger Sitzung gestern Nacht fanden Union und FDP keinen gemeinsamen Nenner bei der Steuerpolitik. Stattdessen wurden sogenannte Prüfaufträge erteilt. So soll die Gewerbesteuer auf den Prüfstand gestellt werden. Ein Konzept für Steuervereinfachungen soll im Dezember vorgelegt werden. Und eine Kommission soll Vorschläge zur Reform der Mehrwertsteuersätze bis Ende 2011 machen. Einig sind sich Kanzlerin und Vizekanzler nur, dass es vorerst keine Steuersenkungen geben wird.
Klar ist, das habe ich immer wieder gesagt, auch das Thema einer Vereinfachung oder einer Steuerentlastung der mittleren und kleinen Einkommen bleibt auf der Tagesordnung. Zeitperspektiven kann ich zum Augenblick nicht nennen.
Und wenn dann neue Spielräume sich ergeben, dann bleibt natürlich auch die Entlastung der kleinen und mittleren Einkommen auf der Tagesordnung. Aber einen Zeitpunkt können wir jetzt noch nicht nennen.
Die SPD kritisiert vor allem, dass über die Gewerbesteuer nicht entschieden wurde.
Das, was dort heute Nacht stattgefunden hat, hilft nicht der Koalition, aber es hilft insbesondere nicht den Bürgermeistern und Oberbürgermeistern, den Kommunen in unserem Lande.
Denn intern ist die Koalition über die Zukunft der Gewerbesteuer zerstritten. Die CSU will sie erhalten, die FDP abschaffen. Deshalb wurde eine Reform der Gemeindefinanzen bis zum Februar nächsten Jahres vertagt.
Die Grünen sind am Abend zu ihrem Parteitag in Freiburg zusammengekommen. Vor dem Hintergrund guter Umfragewerte will sich die Partei auf das Wahljahr 2011 vorbereiten, in dem 6 Landtagswahlen anstehen. Außerdem wird die Führungsspitze der Grünen neu gewählt. Inhaltlich wollen die etwa 800 Delegierten am Abend zunächst über Energiepolitik beraten.
Zum Auftakt ein Schwabenstreich, passend zum Gastland Baden-Württemberg. Ein bisschen was Verrücktes muss schon noch sein bei den Grünen. Aber ansonsten sehen sie sich sicher in der Mitte der Gesellschaft angekommen, auf Augenhöhe mit der CDU. Der Angstgegner der Regierung sei jetzt grün.
Ab jetzt geht es vor allem gegen uns, gegen Bündnis 90 Die Grüne. Ich weiß nicht, wie es euch geht, liebe Freundinnen und Freunde. Ich kann nur sagen, von der Lobbypolitik angegriffen zu werden, das ist eine Ehre für uns Bündnis 90 Grüne. Das zeigt, wir sind die Gemeinwohlpartei.
Die Stimmung zum Parteitagsauftakt ist glänzend. Die Umfragewerte sind seit Monaten schwindelerregend hoch. Die Delegierten zeigen sich indes von den neuen Höhenflügen demonstrativ unbeeindruckt.
Wir gehen auch sehr gelassen mit den Umfrageergebnissen um und schauen mal, wie es weitergeht.
Die meisten von uns bleiben auf dem Teppich und sind relativ realistisch und wissen auch, dass Umfrageergebnisse keine Wahlergebnisse sind.
Also erstmal inhaltlich arbeiten. Natürlich an den Kernthemen Atomkraft, erneuerbare Energien und Gorleben. Aber daneben stehen auch Gesundheits- und Finanzpolitik auf der Tagesordnung.
Wir werden uns wohlfühlen in diesen Debatten, aber das sind keine Wohlfühlthemen, die wir behandeln, sondern das sind Themen, ja, die die Zukunftsfähigkeit unseres Landes ganz entscheidend mitbringen.
Bis Sonntag werden die Grünen noch in Freiburg tagen. Ein ambitionierter Parteitag. Er soll nichts weniger als die Regierungsfähigkeit der Partei demonstrieren.
Papst Benedikt XVI. Kommt im nächsten Jahr zu seinem ersten Staatsbesuch nach Deutschland, und zwar im September. Das teilten Bundespräsident Wulff und die Bischofskonferenz mit. Das Oberhaupt der katholischen Kirche wird nach Berlin, Erfurt und Freiburg reisen. Bei den beiden ersten Besuchen Benedikts in Deutschland handelte es sich um eine private Visite und um eine Pastoralreise.
Bettina Wulff, die Ehefrau des Bundespräsidenten, hat in Berlin für sogenannte Familienhebammen geworben. Diese kümmern sich im ersten Lebensjahr eines Babys, also länger als eine gewöhnliche Hebamme, zum Beispiel um benachteiligte Familien. Wulff stellte im Berliner Schloss Bellevue das Konzept vor, für das sie bereits in Niedersachsen geworben hatte. Sie unterstützt damit als Schirmherrin die Stiftung Eine Chance für Kinder.
93 Jahre nach der Oktoberrevolution soll die russisch-orthodoxe Kirche den Großteil ihres damaligen Eigentums zurückerhalten. Das Parlament in Moskau verabschiedete heute ein entsprechendes Gesetz, dem Präsident Medvedev noch zustimmen muss. Es soll um insgesamt 11.000 Objekte gehen, darunter Klöster, Schulen und viele Denkmale von nationaler Bedeutung. Nach der Machtübernahme der Kommunisten 1917 waren die Kirchen enteignet worden. Die orthodoxe Kirche gehört bereits seit Jahren wieder zu den einflussreichsten gesellschaftlichen Kräften in Russland.
In Neuseeland werden nach einer Explosion in einem Kohlebergwerk nahe der Stadt Greymouth an der Westküste mindestens 27 Kumpel vermisst. Zwei Bergleute der Schicht konnten sich nach Angaben der Betreiberfirma retten. Zu den Männern unter Tage gibt es bislang keine Verbindung. Der Bergwerksleiter erklärte, alle Vermissten hätten Sicherheitsausrüstung und Sauerstoffgeräte bei sich. Wann Retter in die Mine gehen können, ist noch unklar. Einen Monat nach dem Ausbruch der Cholera in Haiti bleibt die Lage in dem Land äußerst angespannt. Bislang sind mehr als 1.100 Menschen an ihr gestorben. Der Kampf gegen die Infektionskrankheit wird von Krawallen behindert. Protestierende Haitianer sind der Ansicht, die Cholera sei von UN-Blauhelmsoldaten in das Land eingeschleppt worden.
Eisschnellläuferin Jenny Wolf hat in Berlin ihren 53. Weltcup-Erfolg gefeiert. Die 31-Jährige gewann zum Auftakt über 500 Meter vor Olympiasiegerin Zhang Huali aus Südkorea.
Dritter Start, dritter Sieg. Über 500 Meter dominiert Jenny Wolf in dieser noch jungen Weltcup-Saison bislang das Geschehen im Eisschnelllauf. Auf ihrer Heimatbahn in Berlin-Hohenschönhausen lief Wolf der Konkurrenz wieder einmal vom Start weg davon. Dank gewohnt schnellem Angang, ohne erkennbare Probleme, auch in den Kurven, distanzierte Wolf nicht nur ihre direkte Gegnerin Margot Buhr, sondern auch alle anderen Sprinterinnen im Feld. Ihr Sieg am Ende souverän in 38,08 Sekunden vor Olympiasiegerin Zhang Huali.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 20. November.
Die feuchte Luft mit Wolken und Hochnebel bleibt uns auch morgen erhalten. Im Norden Deutschlands ist die Bewölkung unter Tiefdruckeinfluss besonders dicht und es kann vereinzelt etwas nieseln, während in der Mitte und im Süden auch mal die Sonne eine Chance bekommt. Auch heute Nacht fällt vor allem im Norden stellenweise etwas Nieselregen. Weiter südlich gibt's auch Wolkenlücken, die dann aber rasch wieder von Nebel geschlossen werden. Am Tag im Norden noch hier und da etwas Sprühregen, in der Mitte und im Süden teils Wolken, teils Hochnebel und gelegentlich auch Sonnenschein. Dazu weht ein schwacher Wind, der in der Südhälfte aus Südost bis Ost, in der Nordhälfte aus Südwest bis Süd kommt. Im Süden kann es heute Nacht bei Aufklaren frostig werden, sonst 0 bis plus 6 Grad. Morgen 5 bis 8, am Rhein bis 9 Grad, im Süden bei Dauernebel nur 3 Grad. Am Sonntag ändert sich noch wenig an diesem Wetter. In der neuen Woche ziehen wieder Regenwolken heran. Da es außerdem kühler wird, fällt im Bergland zunehmend Schnee, am Dienstag bis in mittlere Lagen.